Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen heute auf ein Gremium, das zwei Legislaturperioden lang der Bundesregierung mit Rat zur Seite gestanden hat und ja, noch so ein bisschen vor einer noch zu definierenden Zukunft steht. Die Rede ist vom Sustainable Finance Beirat. Wir wollen heute mal schauen, was bleibt. War das alles Fingerübung? Gibt es eine langfristige Wirkung? Und das kann kaum jemand besser beurteilen als die Frau, die zwei Legislaturperioden lang dabei war. Eine davon auch als Vorsitzende. Silke Stremlau ist bei mir. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke, Frau Reifenberger. Freue mich, heute hier zu sein.
Man muss dazu sagen, Sie waren schon mal hier und zwar vor ziemlich genau 3 Jahren. Damals sind Sie ganz frisch angetreten und hatten das Amt gerade übernommen als Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats. Jetzt muss man sagen, wir sprechen jetzt Anfang Juli. In den ersten Monaten hörte man öffentlich relativ wenig, obschon es auch heißt, dass vielleicht jetzt vor der nahenden Sommerpause da nochmal etwas Bewegung reinkommen könnte. Wie haben Sie denn den Start erlebt? Hat dieses Gremium in dieser Form nochmal eine Zukunft oder ist das erstmal sozusagen angesichts anderer Themen etwas depriorisiert worden?
Ehrlich gesagt kann ich Ihnen das nicht sagen, ob es eine Zukunft hat. Es steht noch ein bisschen in den Sternen. Was wir gehört haben von der Arbeitsebene, und das haben die auch schon bei unserer letzten Sitzung sehr deutlich gemacht, aber auch in der Zwischenzeit wohl gegenüber der neuen Bundesregierung, die Arbeitsebene möchte einen neuen Sustainable Finance Beirat. Die fanden die Zusammenarbeit sehr produktiv. Die haben viel mitgenommen, die konnten es gut nutzen für ihre Arbeit in Berlin und in Brüssel. Aber die Entscheidung liegt bei der Hausleitung. Und es war gerade letzte Woche, dass ein Haushalt eingebracht worden ist vom neuen Finanzminister. Die haben jetzt sehr viel damit zu tun, das Thema Sondervermögen zu organisieren. Das Gesetz ist jetzt in die Abstimmung gegangen. Von daher habe ich vollstes Verständnis dafür, dass noch kein neuer Sustainable Finance Beirat berufen wurde. Das kann jetzt jeden Tag kommen, vor der Sommerpause, I don't know. Wir werden es sehen. Es kann aber auch sein, dass es keinen Beirat gibt. Also auch das ist noch möglich, weil das Thema tauchte ja im Koalitionsvertrag überhaupt nicht auf.
Hatten Sie damit eigentlich gerechnet, dass es da auftauchen würde?
Es war nicht ganz unwahrscheinlich. In der vorherigen Regierung war es ja drin, aber da wissen wir auch, dass bestimmte PolitikerInnen darum gekämpft haben, die das Thema verstanden haben, die es wichtig fanden. Das war jetzt unter CDU und SPD nicht so unbedingt der Fall. Es sind aber, finde ich, unsere Gedanken reingekommen. Also an verschiedensten Stellen geht es ja auch darum, wie privates und öffentliches Kapital zusammenwirken soll. Und es werden verschiedene Fonds angesprochen. Ein Infrastrukturfonds, ein Wohnraumfonds, ein Energiefonds. Und überall dort soll es darum gehen, das öffentliche Kapital zu hebeln mit privatem Kapital. Und dafür haben wir ja sehr geworben. Ja, für dieses Denken, sagen, der Finanzmarkt steht bereit, nutzt diese Kraft. Die Investoren wollen in Infrastruktur in Deutschland und Europa investieren. Ihr könnt es als Staat auch mit noch so viel Sondervermögen nicht alleine organisieren. Und ich finde, das ist angekommen. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Und da geht es jetzt um die Ausgestaltung. Und da könnten wir, glaube ich, was zu beisteuern.
Das heißt, Sie finden sich sozusagen gedanklich wieder, wenn auch nicht explizit als Gremium, als im vergangenen Herbst diese Regierungskrise sich zugespitzt hat. Wie schnell kam da bei Ihnen auch der Gedanke, das war es jetzt mit dem Beirat?
Sofort, weil ehrlich gesagt, die Ministerien wollten letztes Jahr um diese Zeit, so im April, Mai, schon einen Punkt reinbringen in die Verhandlungen der Ampel damals noch und dass der Beirat über das Ende der Legislaturperiode hinaus weiterarbeiten kann. Und dass eben nicht so eine Phase wie jetzt auftaucht, so ein Vakuum. Aber im Mai war schon Haushaltsstreit in der Ampel und dann hieß es, es wird nichts mehr entschieden. Und damit ist auch diese Vorlage quasi hinten rübergekippt. Und mir war ganz klar im November, okay, wenn jetzt Ampel aus ist, dann machen wir noch bis zum Ende der Legislaturperiode. Das war ganz klar. Wir haben also im Februar noch eine Sitzung gehabt und einmal noch auch so Resümee gezogen. Aber das war klar, dass es dann vorbei ist.
Sie haben jetzt die Erfahrung aus 2 Legislaturperioden Beirat, als Mitglied wie auch als Vorsitzende. Wenn Sie mal zurückschauen, gibt es Punkte, wo Sie sagen, das sollte man vielleicht, wenn man ein solches Gremium nochmal macht, etwas nochmal überdenken, irgendwas, was Sie anders machen würden? Er war ja zum Beispiel auch sehr groß. Ist das, was diese 34 Mitglieder, 19 Beobachter, War das die optimale Größe oder könnte man da, Sie lachen schon, könnte man da nachschärfen?
Da kann man nachschärfen. Und wir haben ganz viele Punkte an die Bundesregierung übergeben, was wir besser machen würden. Also wir haben als Beirat selber eine Selbstevaluation gemacht, einen Fragebogen gemacht. Da sind viele Punkte und wir haben als Vorsitzende, Christian Heller und ich, auch vertraulich ein Gespräch den Ministerien einiges übergeben. Die Größe würde ich auf jeden Fall reduzieren. Ich finde, maximal 25 Personen reichen aus. Das war beim letzten Mal auch ehrlich gesagt schon angedacht. Und dann ist über politischen Einfluss, und da musste der noch mit rein, da musste die Gruppe noch berücksichtigt werden, da mussten noch mehr Frauen, noch mehr Menschen aus Ostdeutschland. Und dann sind es plötzlich 34 gewesen. Das heißt, auch da, glaube ich, in der Größe reduzieren. Ich würde bei den Themen noch stärker eingrenzen, also noch klarer. Wir haben da die alte Bundesregierung schon echt mit genötigt. Was wollt ihr von diesem Gremium? Ja, wir haben alle wenig Zeit. Wir machen das alle ehrenamtlich. Was braucht ihr an Input? Wo braucht ihr Beratung? Sagt uns das, dann können wir besser zielgerichteter agieren. Wir hatten zwischenzeitlich am Anfang meiner Phase 15 Arbeitsgruppen. Ja, das war viel zu viel, sondern da noch stärker eine Fokussierung auf die wirklich wichtigen Themen. Das ist Transformationsfinanzierung, das ist die Regulierung und das ist nochmal wahrscheinlich sozusagen, wie kriege ich Geld international mobilisiert. Und ich glaube, was wichtig ist, dass die Bundesregierung sich viel mehr darüber klar wird, will sie ein strategisches Gremium haben, vielleicht mal, also damit auch CEOs, die in diesen Beirat kommen, die auf Augenhöhe mit Staatssekretären diskutieren, die die mitnehmen auf diesem Weg und begleiten strategisch? Oder will die Regierung ein Arbeitsgremium haben? Menschen, die wirklich jeden Tag zum Beispiel mit dem Klein-Klein der Regulierung befasst sind.
Das ist eine andere Detailtiefe dann.
Genau. Ja. Und dafür brauche ich andere Leute. Dafür brauche ich einmal eher Arbeitsebene, die wirklich eine CSRD, eine Taxonomie, eine CSDDD, eine SFDA auswendig können und wissen, wo sind die Schwachpunkte. Oder brauche ich eine strategische Flughöhe. Und das sind zwei verschiedene Gremien. Das sind unterschiedliche Leute. Und das muss aber die Bundesregierung für sich klären. Man findet die Menschen in Deutschland. Aber das ist, glaube ich, sehr wichtig, um dann zu sagen, welche Leute bringen wirklich einen Mehrwert da rein.
Was fänden Sie denn sinnvoller? So ein Arbeitsgremium, was wirklich sagt, wenn wir eine Taxonomie machen, dann müssen wir in Unterpunkt 5 Absatz 3 dieses oder jenes berücksichtigen? Oder würden Sie sagen, es ist wichtiger, dass man im Sinne von Mindshare erstmal sagt, wir müssen ein paar wichtige Stimmen am Kapitalmarkt für das Thema sensibilisieren?
Ich glaube, beides ist wichtig. Also was ich gemerkt habe, was hilfreich war für die Menschen in den Ministerien, dass sie wirklich Feedback aus der Praxis bekommen zu den Regulierungen. Wie kommt was an? Wie muss was übersetzt werden? Was brauchen Investoren? Was brauchen Unternehmen, die auch Nachhaltigkeitsberichte produzieren? Wo sind Finanzierungsengpässe? Ja, also wirklich eigentlich von der Basis. Und gleichzeitig tut es aber dann auch Ministern und Staatssekretärinnen gut, zu merken, die großen Linien. Wie hängt was zusammen? Und eher auf einer politischen Ebene beraten zu werden. Von daher würde ich wirklich, ich würde zwei Gremien machen. Ich würde eins eher so ein High-Level-Gremium machen mit 2-3 Mal im Jahr und nicht zwischendurch arbeiten. Und ich würde ein Arbeitsgremium, das kann man dann auch kleiner machen, aber trotzdem breit gesetzt mit den verschiedenen Stakeholder-Gruppen und die eher auf einer Arbeitsebene agieren. Aber ich würde beide Gremien machen.
Und in welchem würden Sie mitarbeiten als Silke Stremlau?
Das würde ich dann der Bundesregierung überlassen. Wahrscheinlich eher auf der strategischen Ebene. Ich finde schon diese Flughöhe, weil das ist ehrlich gesagt, das nervt mich gerade tierisch, auch auf den Hinblick auf den Koalitionsvertrag, das Thema Sustainable Finance taucht mit keinem Wort auf. Und das ganze Thema CSRD, Taxonomie, SFDA taucht nur unter dem Stichwort Bürokratieabbau auf. Das heißt überhaupt nicht nochmal dieser Punkt, warum hat die EU-Kommission das auf den Weg gebracht? Was braucht der Kapitalmarkt an verlässlichen, validen, zukunftsgerichteten Nachhaltigkeitsdaten? Wenn ich jemandem Geld gebe, mache ich das auch nicht, ohne eine Finanzkennzahlen zu kennen. Und ich mache das in Zukunft auch nicht mehr, ohne Nachhaltigkeitsdaten zu kennen. Und das geht mir bei der Politik schon sehr verloren. Und das muss man, glaube ich, nicht sehr technisch, aber man muss es einmal auch wieder erklären und in den Blickpunkt bringen. Von daher, glaube ich, bin ich besser aufgehoben auf dieser strategisch-erklärerischen Ebene und das mit kurzen Dingen auch prägnant zu erklären, warum wir das ganze Spiel machen.
Jetzt hat der erste Sustainable Finance Beirat, wenn ich es richtig gesehen habe, 31 Empfehlungen vorgelegt. Sie haben dann in der folgenden Legislatur noch einmal 13 Kernempfehlungen veröffentlicht. Das zeigt ja auch schon, dass da ein sehr breites Feld auch beackert wurde. Allein diese Vielzahl an Empfehlungen, wenn wir es aufaddieren, sind es dann über 40 Stück. Jetzt ist ja die Frage, haben Sie die für die Schublade geschrieben? Was passiert damit? Wie kommt man ins Doing und wie groß ist auch Ihre Hoffnung, dass eine anders zusammengesetzte Regierung sich dieser Punkte, die sozusagen für ihre Vorgänger verfasst wurden, noch groß bedient im Alltag?
Also wie erzielen wir Wirkung, ist ja letztendlich diese Frage. Und das, was, glaube ich, gar nicht in der Öffentlichkeit so stark ist, ist, dass die Wirkung im Hintergrund, also dass die Menschen in den Ministerien, Finanzministerium, Umweltministerium, Wirtschaftsministerien viel mitgenommen habt aus unseren Diskussionen und die dann ja, gerade das ganze Thema Regulierung wird in Brüssel gespielt, die dann aus unserem sozusagen Praxisfeedback viel mitnehmen konnten, was sie in Brüssel eingespielt haben. Die ESG-Ampel, ja, eigentlich eine Nachhaltigkeitsampel für alle Finanzprodukte, das hat die Bundesregierung dann in Brüssel auch dort in die Debatte reingebracht. SFDR-Review, da haben sie viel, glaube ich, von uns profitiert. Weiterentwicklung von Förderprogrammen. Also ich glaube, es ist jetzt nicht in ein konkretes Gesetz gegossen worden. Das wird jetzt nochmal spannend mit diesem ganzen Thema privates öffentliches Kapital. Kann man vielleicht so einen Klimasparen für alle machen? Kann man einen Transformationsfonds machen? Und wie mobilisiert man privates Kapital? Da gibt es, glaube ich, jetzt Möglichkeiten, auch wirklich das in Gesetze rüberzubringen. Aber ich habe so den Eindruck, dass viele unserer Empfehlungen, und ich würde gar nicht die 13 Kernempfehlungen sehen, sondern wir haben, ich glaube, 24, 25 Arbeitspapiere entwickelt und da sind viel Konzepte drin. Und die fangen an von, was muss man im Bereich der Start-up-Finanzierung machen, was brauchen KMUs, wie müssen wir das Thema Infrastruktur auf kommunaler Ebene verbessern, das Thema Biodiversität, Transitionspläne, eine Gebäudeenergiedatenbank. Also ich glaube, dass vieles eigentlich eingeflossen ist, auch in den Alltag. Wir hätten uns da noch mehr gewünscht, eigentlich auch eine Bundesregierung, die ganz klar sagt, wir bringen jetzt proaktiv was voran. Ja? Wir nehmen es nicht nur mit in die Gespräche nach Brüssel. Aber da ist, glaube ich, dann einfach auch das passiert, was mit der Ampel mit vielen Projekten passiert ist. Die sind gescheitert, sie haben sich zerstritten, sie hatten keine große Linie. Und das ist jetzt die Hoffnung auch bei einer Regierung, die vielleicht 4 Jahre hält, dass wirklich Dinge auch vorangetrieben werden. Und gerade an diesem Thema, wie finanzieren wir Infrastruktur hier in Deutschland und was brauchen institutionelle Investoren? Warum, ich weiß nicht, ob Sie die aktuelle Studie vom BAI kennen, Bundesverband Alternative Investments, die haben ganz klar herausgearbeitet, dass institutionelle Investoren in Infrastruktur investieren, aber außerhalb von Deutschland. Ja, in Europa, aber ganz wenig in Deutschland. Es ist besser geworden, weil die Genehmigungsverfahren für Windenergie zum Beispiel dank der Ampel, die ist runtergegangen. Aber da sind noch wirkliche Hemmnisse und da muss man ran als Bundesregierung, dass man sagt, wir haben hier so einen wahnsinnigen Investitionsbedarf, wir haben ganz viel Kapital, wie können wir das dorthin bringen, wo es auch gebraucht wird?
Ist es für Sie manchmal auch frustrierend, dass Sie an der Seitenlinie jetzt irgendwo stehen und Sie können ja nicht mehr wahnsinnig viel dafür machen, dass Ihre Empfehlungen noch berücksichtigt werden im Moment?
Ja, aber also das sind jetzt ja erst seit Februar, sind es jetzt gerade 3 Monate. Finde, wir haben
5 Monate,
richtig. Ja, ich habe so viel zu tun. Ich bin noch so viel unterwegs eigentlich auch in der Finanzbranche, bei Sparkassen, bei Volksbanken, in der Politik auch in Teilen, sodass ich immer denke, das ist schon ganz gut auch nochmal, um das sacken zu lassen, um es auszudefinieren, um es auch in den Markt reinzubringen, diese Themen. Ich war letzte Woche bei einer Bürgerenergiegenossenschaft im Münsterland. Die leben das Thema Energiewende jeden Tag und habe denen so ein bisschen erzählt, was da passiert in dem ganzen Thema Transformationsfinanzierung. Also von daher, mich stört das gerade gar nicht an der Seitenlinie, sondern es gibt auch noch mal ein bisschen Kraft zur Justierung, auf das gesamte Thema zu gucken und sich auch diesen Fragen zu widmen, was würden wir eigentlich beim nächsten Mal besser machen, an welchen Themen hapert es gerade, wo muss jetzt Energie rein. Also von daher ist das ganz gut, mal so ein bisschen zu verschnaufen.
Sie haben ja auch schon mal gesagt, es ist ein recht großer Zeitaufwand auch, ne? Also Sie haben ja zwischenzeitlich auch ein Fellowship der Stiftung Mercator inne gehabt, konnten sich also voll auch auf diese Tätigkeit konzentrieren. Aber es sind ja in diesen Gremien auch Menschen gewesen, die hatten schon andere Jobs, die hatten schon zu tun. Es war, wie Sie eben schon sagten, ein Ehrenamt. Sie haben ja auch vor 3 Jahren schon gesagt, die Bundesregierung spart auch durchaus einiges an Beratungskosten dadurch, dass man Praktiker hat, die es eben ehrenamtlich übernehmen. Wäre ohne dieses Fellowship für Sie dieser Vorsitz in der Intensität zu stemmen gewesen? Also wie aufwendig ist das auch?
Guter Punkt. Nee, das wäre nicht zu stemmen gewesen, weil das waren locker 2 bis 3 Tage pro Woche. Na, das sind sowohl die Sitzungen mit den Ministerien, das sind die Arbeitsgruppen, die Koordinierung und die Repräsentation. Man wird ja ganz oft angefragt als Vorsitzende des Beirats, können Sie bei uns einen Vortrag halten, können Sie auf das Podium und
können Sie in einen Podcast?
Ja, genau. Und ich habe da schon wahnsinnig viel auch versucht, dieses Thema in die breite Masse zu tragen und vor ganz unterschiedlichen Gruppen das Thema zu erklären, dafür zu werben. ich habe mich manchmal als Übersetzerin dieser Regulierung gefühlt und war deswegen auch echt sauer, als dieser Brief der Bundesregierung an die EU-Kommission kam, wir können das Ganze mal quasi auf Deutsch gesagt in die Tonne kloppen, ja, weil ich dachte, ich werbe hier dafür, ich übersetze und andere machen sich nicht mehr die Mühe, obwohl sie eigentlich ihren Job haben. Von daher habe ich auch gesagt, ich werde den Vorsitz in einem neuen Beirat nicht mehr machen. Das habe ich schon im Februar gesagt, weil es so arbeitsintensiv ist. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, unglaublich viel gelernt. Das waren tolle Menschen. Wir waren ein richtig klasse, sehr intrinsisch motiviertes Team. Und das ist auch noch ein Verbesserungspunkt, den wir der Bundesregierung mit auf den Weg gegeben haben. Ich glaube, ich würde mir beim Vorsitz andere Gedanken machen, ob ich irgendwie daraus eine Finanzierung machen kann, eine halbe Stelle machen kann. Es ist letztendlich gut, den gesamten Beirat ehrenamtlich zu machen, weil das auch nochmal die Motivation stärkt. Die Menschen, die in dem Beirat sind, haben alle tolle Jobs und sehr verantwortliche Jobs und die wollen deswegen was bewegen in so einem ehrenamtlichen Beirat. Und das schürt, glaube ich, diesen Druck und die Effektivität und die Effizienz. Gleichzeitig bei NGOs ist es auch schwierig mit der Finanzierung, da könnte man auch nochmal überlegen. Aber beim Vorsitz, weil der nochmal anders gefordert ist, gerade in der Repräsentation des Beirats, das kann man nicht ehrenamtlich auf Dauer machen, 4 Jahre. Also da würde ich mir was anderes überlegen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind auch sehr präsent auf Podiumsdiskussionen, in Medien. Was hat sich auch für Sie persönlich geändert? Ich glaube, das kennen Sie einige Leute mehr als noch vor 3 Jahren, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Das stimmt. Ach, das kann man persönlich ja gar nicht so sagen. Es geht mir manchmal so, dass mich dann Leute auf Konferenzen ansprechen. Ich kenne sie nur von LinkedIn oder ja, ich habe schon viel von ihnen gelesen und dann muss ich immer schmunzeln. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass dieses Thema ja auch dadurch ein Gesicht bekommt. Ja? Und das kann man eben nicht im Verborgenen machen, sondern das, was ich auch gemerkt habe in diesem Jahr, die ganze EU-Regulierung, unter der sich das Thema leider oft versteckt und mit der es auch wahrgenommen wird, die ist einfach sehr komplex, sehr technisch. Das sind Abkürzungen. Die sind für uns alle, da kann man uns nachts wecken und wir können über die CSRD reden. Aber die Menschen draußen, auch in den Banken, ja, auch die in den Unternehmen, die wollen erstmal nicht über Regulierung sprechen, sondern die sehen, es wird immer heißer, wir haben mehr Dürre, wir haben Überschwemmungen, wir müssen unsere Wirtschaft verändern, wir müssen sie dekarbonisieren. Wo kriegen wir das Geld her? Wo kriege ich eine gute Beratung her in meiner Bank? Kriege ich Kreditzinsen, die auch irgendwie widerspiegeln, dass ich mir im Bereich nachhaltiges Geschäftsmodell Mühe gebe? Und da zu übersetzen, das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, da zu gucken, wen können wir wie zusammenbringen? Wo gibt es noch Probleme? Wie kriegen wir die gelöst? Ja, welche neuen Kooperationen braucht es da eigentlich? Und das habe ich jetzt nochmal in diesen letzten 3 Jahren so gelernt. Und das Thema ist so breit, ja, es hat so viele Facetten. Und ich habe da für mich einfach total viel von profitiert, neben der ganzen Arbeit. Aber die hat mir eigentlich zum großen Teil total viel Spaß gemacht.
Sie haben vor 3 Jahren mal gesagt, auf die Frage, was Sie sich wünschen würden von Ihrer Beiratsarbeit, ich habe es extra nochmal rausgesucht, Sie würden sich wünschen, dass Sie wirklich auch angefragt werden von der Bundesregierung zu konkreten Problemen und dann gute Beratung leisten können, dass Sie konkrete Sachen auf den Weg bringen und dass Sie messbare Erfolge sehen in den Portfolios, in der Regulierung und der Umsetzung. Was würden Sie denn jetzt heute rückblickend sagen? Was davon hat geklappt?
Teils, teils. Also die direkte Anfrage, die hat zum Teil geklappt bei der SFDA, zur ESG-Ampel, zu einer Engagement-Plattform. Die hat aber nicht geklappt beim Thema Aktienrente, zum Beispiel Generationenkapital. Mhm. Die hat auch nicht geklappt, Nachhaltigkeitskriterien für den Kenfo. Ja, also da würde ich sagen, ist das so eine Halbzeitbilanz. Hat sich was in den Portfolien geändert? Aktuelle Studie Union Investment sagen, 84% der institutionellen Investoren nutzen Nachhaltigkeitskriterien, machen also weiter. Wir haben Taxonomie-Kredite bei Kreditinstituten. Das ist jetzt überhaupt nicht, das geht nicht auf die Arbeit des Beirats zurück, ja, sondern das geht zurück auf, dass das gesamte Thema präsent ist. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, von dem, was ich mir damals gewünscht hätte, da haben wir vielleicht die Hälfte erreicht, ja, oder 40% erreicht. Da ist noch viel Luft nach oben. Da bräuchte man eigentlich auch noch Zeit. Also deswegen, ich finde ja auch so, Beiratsprojekte dürfen wieder enden. Als ich jetzt gemerkt habe, wie viele Nachhaltigkeitsbeiräte es um die Bundesregierung ergibt, habe ich gedacht, oh meine Güte, ja, die sind auch so, die haben sich so etabliert. Und als ich mal die Frage gestellt habe in einer internen Runde mit diesen Beiräten, habt ihr eigentlich auch Pläne, wann ihr euch wieder abschafft? Dann wurde ich fast böse angeguckt. Das heißt, ich finde, solche Beiräte müssen auch wieder enden. Bei diesem Beirat würde ich sagen, die nächsten 4 Jahre hat er noch eine Bewandtnis. Ja? Da ist noch viel Druck auf dem Kessel. Wir müssen Geld noch besser an die Stellen lenken, wo es auch gebraucht wird. Wir stehen im Bereich Transformationsfinanzierung noch am Anfang. Zum Beispiel mal, die Sparkassen haben einen Transformationskredit entwickelt. mit einem Rahmenwerk vom DSGV, aber er wird noch zu wenig nachgefragt. Und da braucht es noch, glaube ich, bessere Kommunikation, mehr Schulung von Beratern, mehr Anreizsysteme, mehr Integration ins Risikomanagement. Von daher glaube ich, da braucht es den Beirat auch noch mal 4 Jahre. Und auch weil in Brüssel Richtung Omnibusverfahren natürlich in den nächsten Monaten noch ganz viel diskutiert und entschieden wird. Und da ist, glaube ich, gut, so ein Praxisgremium für die Bundesregierung zu haben, die auch noch mal widerspiegelt, die kritischer Sparringspartner ist und auch noch mal deutlich macht, was brauchen wir eigentlich hier in Deutschland von den großen Unternehmen, vom Mittelstand und von der Finanzindustrie.
Gibt es ein Projekt, wo Sie sagen, das hätte ich gerne noch umgesetzt, da ist uns einfach dann die Zeit ausgegangen? Hinten raus?
Nee, ich glaube, unsere Projekte, das haben wir in weiser Voraussicht, weil wir es geahnt haben. Wir haben ja schon im November auch, Sie haben das vorhin erwähnt, diese 13 Empfehlungen, Financing Our Tomorrow, wir haben das schon im November veröffentlicht, weil wir schon ahnten, dass es eventuell nicht mehr eben bis Sommer 2025 dauert. Und dann haben wir noch einzelne Papiere zum Thema Biodiversität zum Beispiel auch noch fertig gemacht bis Februar. Was hinten runtergefallen ist, ist das Thema internationale Finanzierung. Also wie mobilisieren wir privates Kapital auch für den globalen Süden? Wie können wir dort neue Plattformen entwickeln? Die Gruppe ist nicht mehr fertig geworden, aber ich bin gerade in einer Arbeitsgruppe zum Thema Vorbereitung der COP30 in Brasilien, wo wir mit Deutschland und Brasilien zusammenarbeiten und ich bin in einer Arbeitsgruppe zum Thema Finance und da konnte ich Gott sei Dank Ideen mit reinspielen. Also die Arbeit war auch nicht umsonst, von daher war das ganz klug, glaube ich, von uns das frühzeitig auf den Weg zu bringen.
Das ist immer der Vorteil, wenn die Menschen dann in verschiedenen Gremien engagiert sind, man kann so ein bisschen das Wissen dann mitnehmen. Wenn Sie es mal Revue passieren lassen in Summe und wir es mal auf einer Skala verorten, 1 ist ein totaler Flop, 10 ist ein bahnbrechender Erfolg erster Güte. Wie würden Sie rückblickend die Arbeit des Sustainable Finance Beirats bewerten und auch die Relevanz dieser Arbeit, wenn wir mal 2 Noten vergeben?
Die Relevanz würde ich mit 9 einschätzen, in den Markt rein, in neue Akteure. In der Bundesregierung hätte die Relevanz höher sein können. Und dann beim Thema Wirkung würde ich, ehrlich gesagt, eine 5 oder eine 6 nur geben. Ich glaube, das, was wir auf den Weg gebracht haben, die wichtigen Themen, viele Impulse, konzeptionell gut. Aber das in die Umsetzung zu bringen, dafür brauchen wir einfach nochmal 4 Jahre. Also von daher bei der Wirkung eher wirklich so ein Mittelfeldnote.
Das heißt, wenn wir sagen, woran hat es gefehlt, würden Sie sagen, in erster Linie an Zeit?
Ja, an Zeit und auch an Offenheit, dann in der Politik und in den Ministerien diesem Thema wirklich diese Priorität einzuräumen. Also da haben wir schon auch gekämpft, ehrlich gesagt, mit einer FDP in dem Finanzministerium, ja, die das depriorisiert haben, die bis heute, glaube ich, noch manchmal gedacht haben, einige Leute davon, das ist was für eine grüne Ecke, das kommt so aus dem Nachhaltigkeitsbankensektor und die nicht wahrnehmen, wie eine Allianz darauf guckt, wie eine Union Investment darauf guckt oder eine DK. Darunter haben wir schon ganz schön gelitten. Und das wird, ich weiß nicht, ob man da rauskommt, also man wird da rauskommen, aber dass es in dem Sinne Mainstream ist, dass es auch dazu beiträgt, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft voranzubringen. Ja? Dass wir ja hier Lösungen haben in Deutschland, mit denen wir Technologieführerschaft sein können und dass das Lösungen für die ganzen Probleme von morgen sind und dass das aber Kapital braucht und dass das aber auch vorhanden ist. Also an dieser Stelle, glaube ich, raus aus diesen ideologischen Grabenkrämpfen zu sagen, okay, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Technologieführerschaft, das gehört zusammen. Das sind 2 Seiten einer Medaille. Lasst uns da alle Energie draufsetzen. Dafür braucht es noch mehr Zeit.
Ich entnehme aber Ihren Worten, Sie werden da weiter am Ball bleiben bei dem Thema. Das lässt Sie nicht mehr los, oder?
Nein, das lässt mich überhaupt nicht mehr los. Ich habe da wunderbare Pläne, das wird vorangehen und ich werde weiter an diesem Thema arbeiten. Das ist keine Sache, die man mit so einem Beirat irgendwann in die Schublade steckt. Nee, auf gar keinen Fall.
Bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, wir werden es mitbekommen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie heute im Podcast waren und mal zurückgeblickt haben auf 2 Legislaturperioden im Sustainable Finance Beirat. Das war Silke Stremlau. Schön, dass Sie bei uns waren. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Frau Reifenberger.
Wir schauen auch heute wieder auf die News, die die Branche bewegen. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, die EU hat schon Klimaziele für 2030 und für 2050 und es gibt jetzt ein neues. Jetzt hat sie auch ein Klimaziel für 2040 vorgelegt. Das fehlte in der 10-Jahres-Etappe noch. Was genau hat die EU bis dahin denn vor?
Die EU will ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2040 drastisch senken, und zwar um ganze 90% im Vergleich zum Jahr 1990. Das Ziel liegt zwischen den bisherigen Eckpunkten. Bis 2030 sollen es -55% sein und bis 2050 will Europa klimaneutral werden, also auf null Emissionen kommen. Wichtig ist, das Ziel 2040 ist jetzt eine Art Zwischenschritt, um dieses Netto-Null-Ziel realistisch zu erreichen.
Gibt es denn dabei noch gewisse Spielräume?
Ja, und das ist auch der Knackpunkt. Die EU will nicht stur auf die 90% pochen. Stattdessen dürfen die Mitgliedstaaten sich etwas Luft verschaffen, bis zu 3 Prozentpunkte, um genau zu sein. Das heißt, wer Projekte in anderen Weltregionen unterstützt, zum Beispiel Aufforstung in Afrika, kann sich das anrechnen lassen. So muss man im eigenen Land nicht ganz so viel reduzieren. Diese Art von Emissionsgutschriften sind aber umstritten.
Woran liegt das?
Weil man sich nicht einig ist, ob das wirklich zur Klimarettung beiträgt oder nur ein bequemes Hintertürchen ist. Kritiker, etwa von den Grünen, sagen, das verwässert die Klimaziele. Andere, wie der EU-Abgeordnete Peter Liese, meinen, ohne solche Flexibilität gibt es vielleicht gar kein gemeinsames Ziel für 2040. Denn viele EU-Länder sind beim Thema Klimaschutz noch zögerlich. Die Kommission versucht, alle an Bord zu holen, und das geht wohl nur mit Kompromissen.
Dann ist in der Fondsbranche zuletzt noch eine Diskussion neu entbrannt. Und zwar geht es um das Thema Rüstung und speziell Waffen und die Kompatibilität mit nachhaltigen Fonds. Wolf, das ist ja ganz schön wieder auf die Agenda gerückt mit dem Ukraine-Krieg. Wie ist denn im Moment die Situation?
Das Problem ist natürlich, dass sich die Welt geändert hat. Der Krieg in der Ukraine hat viele wachgerüttelt. Auf einmal stellen sich Vermögensverwalter die Frage, gehört Verteidigung nicht auch zum Schutz unserer Gesellschaft? Einige Banken haben daraufhin ihre nachhaltigen Fonds geöffnet, zumindest ein bisschen. Doch nicht alle machen damit.
Wer ist denn zum Beispiel im Gegenpolbereich?
Zum Beispiel die Pax Bank aus Paderborn. Sie sagt klipp und klar, kein Geld für Waffenhersteller, egal was passiert. Die Bank verwaltet rund 2 Milliarden Euro und richtet sich stark an kirchliche Kunden. Für sie zählt das Prinzip Frieden. Waffen töten, sagen sie, und das passt nicht zum Gedanken der Nachhaltigkeit. Es gehe nicht darum, Waffen generell zu verbieten, sondern darum, nicht daran zu verdienen.
Was bedeutet das jetzt für die Bank konkret mit Blick auf die Geldanlage?
Die Pax Bank hat klare Regeln. Kein Investmentunternehmen, die mehr als 3 oder 5% ihres Umsatzes mit Rüstung machen. Auch Staaten, die zu viel in Verteidigung stecken, sind ausgeschlossen. Doch das wird schwierig. Die NATO will nun 5% des BIP für Verteidigung ausgeben. Da müsste man eigentlich viele Staatsanleihen ausschließen. Trotzdem hält die Pax Bank an ihren Prinzipien fest.
Lass uns mal noch beim Bankensektor in der Breite etwas bleiben. Der ist unglücklich mit den geplanten Offenlegungspflichten auf EU-Ebene und wehrt sich da ein bisschen. Wolf, worum geht's denn? Was fordert denn die EU an Informationen von den Banken?
Die EU will, dass Banken offener darlegen, wie sie mit Umwelt, sozialem und guter Unternehmensführung umgehen. Das Ganze nennt sich ESG-Datenoffenlegung unter der sogenannten Säule 3. Es geht also um mehr Transparenz, damit Kunden und Investoren verstehen, wie nachhaltig eine Bank wirklich wirtschaftet.
An sich ja ein nachvollziehbares Ziel. Warum genau gibt es jetzt Widerstand?
Vor allem kleine und mittlere Banken schlagen Alarm. Für sie wäre es ein riesiger Aufwand, denn viele dieser Institute müssten solche ESG-Daten zum ersten Mal erheben und veröffentlichen. Und das in einer Zeit, in der ohnehin viel Unsicherheit herrscht. Die EU will Bürokratie abbauen und gleichzeitig nachhaltiger werden. Passt das zusammen? Die Banken sagen, nicht wirklich.
Jetzt sind ja solche Themen oft in einen längeren Prozess eingebettet. Wie ist denn der aktuelle Stand da jetzt?
Noch wird diskutiert. Die Europäische Bankenaufsicht sammelt aktuell Feedback mitten in den Sommerferien. Viele Banken hoffen, dass die neuen ESG-Vorgaben verschoben oder vereinfacht werden. Es gibt einfach zu viele offene Fragen. Was passiert zum Beispiel, wenn Unternehmen selbst keine ESG-Daten liefern? Wie sollen Banken dann berichten? Einige sprechen schon von veralteten Regeln und prähistorischer Debatte.
Lass uns zum Schluss mal noch einen Blick werfen auf ein Unternehmen, was ein bisschen als Pionier gilt in der Carbon Capture Branche. 2009 gegründet, nennt sich Climeworks und hat sich nach einer schwierigen Zeit mit Entlassungen jetzt wieder frisches Geld gesichert. Wolf, was genau macht denn Climeworks?
Climeworks ist ein Schweizer Unternehmen, das CO2 direkt aus der Luft zieht. Das nennt man Direct Air Capture. Die Luft wird eingesaugt, das CO2 gefiltert und dann entweder tief in den Boden gepresst oder weiterverwendet. Klingt nach Science Fiction, ist aber real, wenn auch noch teuer und technisch kompliziert.
Und hat sich das bislang schon durchsetzen können? Wie erfolgreich war das Unternehmen?
Der Erfolg war durchwachsen. Sie haben zwar schon über 1 Milliarde Dollar eingesammelt, zuletzt noch einmal 162 Millionen, aber die Leistung ihrer Anlagen hält nicht ganz mit den Versprechungen mit. Die große Anlage Orca sollte 4000 Tonnen CO2 im Jahr schaffen. Tatsächlich sind es bisher weniger. Eine neue Anlage namens Mammut soll deutlich mehr schaffen, aber auch da gibt es Verzögerungen.
Und wie geht's jetzt weiter?
Climeworks hat Stellen gestrichen, vor allem in der Schweiz. Der Markt ist hart, das Interesse der Investoren rückläufig, gerade in Nordamerika. Dennoch glaubt Climeworks an seine Technik. Kunden wie Microsoft zahlen bereits dafür, ihren CO2-Fußabdruck zu verbessern. Der Weg zur ersten profitablen Anlage ist noch lang, aber die Richtung stimmt. Die große Frage bleibt, reicht das, um den Klimawandel wirksam zu bekämpfen, oder bleibt es eine technische Spielerei für ein paar Konzerne?
Auf jeden Fall eine spannende Technologie. Wir schauen mal, wie es sich weiterentwickelt und ob es sich durchsetzt. Vielen Dank schon mal bis hierhin für den Überblick. Das war Wolf Brandes. Schön, dass du da warst.
Danke auch.
Und Ihnen darf ich noch mitgeben, dass am 21. und 22. Juli die Sustainability Standards Conference an der Goethe-Universität in Frankfurt stattfindet, veranstaltet vom Leibniz Institute for Financial Research, dem International Sustainability Standards Board und dem Deutschen Rechnungslegungsstandardskomitee mit Unterstützung von House of Finance und Deutscher Börse Group. Da geht es um die Umsetzung und Weiterentwicklung der IFRS-Nachhaltigkeitsstandards. Und wir hören uns hier, wenn Sie mögen, wieder am 24. Juli, dann die nächste Episode Nachhaltiges Investieren. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.